Nummer 15. Blau, 2 Minuten beistellen.
Der Podcast von der Stiftung Basel ist Sport zugunsten vom Spitzensportnachwuchs von der Region. Ins Leben gerufen durch den Panathlon Club von der beiden Basel, präsentiert von der Basel Kantonalbank und der Mobiliar sowie von weiteren Gönner und Sponsoren.
Wir haben es gerade gehört, wir stellen heute einen Schiedsrichter im Mittelpunkt von unserem Podcast. Hallo zusammen, ich bin Siena und hier als Vertreterin von der Stiftung Basel Sport.
Und auch von mir, Stefan, Podcast-Produzent und Sportfan, ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge hier. Ein Schiri als Gast, das auch aus Anlass von der Week of the Referee, wo die Schweizer Schiedsrichter gewürdigt worden sind in dieser Woche. In verschiedenen Stadien ist ihnen auch applaudiert worden und so daran erinnert worden, dass es eben auch sie braucht für jeden Match, für jeden Wettkampf und dass es auch Nachwuchs bräuchte. Über das alles reden wir heute, Siena.
Ja, wir begrüßen darum heute den Spitzenschiedsrichter aus dem Schweizer Eishockey. Er stammt aus der Region Basel und pfeift vor allem Swiss League. Früher hat er auch National League und sogar als Linienrichter beim Spengler Cup und bei den Playoffs pfiffen. Wir sagen willkommen, Joris Müller.
Danke, freue mich, dass ich da sein darf.
Hallo Joris, ciao.
Hallo Joris, wie geht's dir nach der Week of the Referee?
Mir geht's gut, eine intensive Woche, ein paar Match, viel arbeiten. Und freue mich jetzt heute, können wir mich jetzt erholen und hier im Podcast dürfen sein.
Ja, sehr schön. Wo bist denn du überall im Einsatz gewesen?
Ich bin die letzten paar Matches gesehen, ich glaube Winterthur, Genf, Zug, ein paar Junioren-Matches gehabt und Weinfelden ist dann der nächste.
Also doch auch in der Schweiz, in der ganzen Schweiz unterwegs?
In der ganzen Schweiz, ja. Auf Swiss League-Stufen im Leistungssport werden wir in der ganzen Schweiz eingesetzt.
Wie war die Week of the Referee für dich gewesen? Auch mal so ein bisschen im Mittelpunkt stehen, Applaus bekommen und nicht nur ausputzt werden?
Ja, ich glaube, so, das ist so ein bisschen ambivalent für mich. Also Week of the Referee, wir Schiedsrichter stehen nicht immer so gerne im Mittelpunkt. Und jetzt hier mit dieser Week of the Referee sind wir im Mittelpunkt gestellt worden. Ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Zeichen, dass etwas nicht ganz so gut ist in der Schiedsrichterwesen, in den verschiedenen Sportarten. Wir brauchen Nachwuchs, wir brauchen eine breitere Basis. Und dann ist es natürlich auch schon mal schön, ein bisschen Anerkennung für den Job kriegen, den wir eigentlich gerne im Hintergrund machen.
Also hat es tatsächlich bei dir auch, wo du ein Spiel gepfiffen hast, Applaus gegeben von den Spielern oder von den Zuschauern? Oder wie ist das genau abgelaufen?
Bei mir ist es so, ich habe glaube immer die Match gehabt, wo schon mal ein Heimspiel war von diesen Clubs. Also es ist nicht mehr dezidiert gemacht worden. Ist für mich auch ganz okay. Bei den Junioren kommt einfach nach dem Match kommt die ganze Mannschaft Tschüss sagen. Und das ist für mich okay. Also ich habe das jetzt nicht gebraucht, noch so vor dem Match stehen, noch speziell im Mittelpunkt stehen.
Das wäre dann einer zu viel, oder?
Genau.
Week of the Referee, also da, wo in verschiedenen Sportarten Schiris ins Zentrum gestellt worden sind und im Eishockey, da hat es auch einen Spot dazu gegeben mit dem Nazi-Trainer Patrick Fischer.
Stellt euch ein Match vor ohne Schiedsrichter. Das wäre ein riesen Chaos. Darum sind wir einfach dankbar. Es gibt Menschen, die unser Lieblingsspiel leiten, für Ordnung sorgen und ich weiss, ich muss mich auch zurückhalten, emotional, weil ich vielleicht manchmal nicht immer einverstanden bin, aber ich persönlich mache auch Fehler. Und auch die Schiedsrichter machen vielleicht manchmal Fehler. Aber Respekt für die Menschen, die das machen. Weil ohne sie würde es keinen Spass machen.
Joris Müller, glaubst du ihm das?
Das glaube ich ihm, ja. Er ist authentisch, er sagt, was er denkt. Und auch im Hintergrund ist er einer, der für das Schiedsrichterwesen einsteht, wenn es nötig ist.
Also wichtig sich, dass der Nazi-Trainer den Appell an die Welt, an die Öffentlichkeit gerichtet hat?
Ich denke schon. Ich glaube, das ist eine prominente Stimme, die zeigt, oder? Das schwächste Glied ist dort, wo, wenn das nicht hebt, dann ist das Problem. Und oftmals ist leider der Schiedsrichter schwächste Glied, der am wenigsten Unterstützung, Support ringsum kriegt. Und wenn der Sport soll weiter sich entwickeln, wenn das Hockey sich weiter auf diesem Niveau soll etablieren können, dann braucht es die besten Schiedsrichter in der Schweiz.
Hast du das Gefühl, es würde auch ohne Schiedsrichter gehen?
Das wäre schön, aber das sehen wir alles in den Plauschmatch oder so, wenn es dann nur einen hat, der nicht so. Und das leider, glaube ich, funktioniert das nicht.
Beim Ultimate Frisbee ist das ja so, dort haben sie ja keine, also zumindest in der Schweizer Höchstliga haben sie ja keine Schiris. Ich glaube, dort geht es noch. Aber ich meinte, dass sie jetzt auch in den USA und so in den Profiligen haben sie es auch müssen, Schiris.
Ja, sobald Geld, sobald Profis, sobald genau. Leute mit, an dem Sport verdienen, wo so viele Zuschauer rum ist, dann kommst du irgendwann auf ein Level, wo du eine neutrale Person brauchst in den kritischen Fällen.
Ja, ja, das denke ich auch.
Ja, also es geht um viel dann, oder? In jedem Match. Und jeder ist schon mal im Stadion gesehen und hat ein Match geschaut und hat vielleicht auch, weil sein Verein irgendwie benachteiligt worden ist, mal aufgestanden und hat gesagt, hey, hat er Tomaten auf den Augen oder so. Wie gehst du mit dem um? Buhrufe, Zorn vom Publikum, Trainer, wo die zusammenschießen, wo die anschreien. Es gibt auch noch... Ja, sagen wir, grössere Sachen, die können passieren. Man liest von verschiedenen Sachen, wo die Schiris drunter kommen. Ja, grundsätzlich, wieso machst du das und wie gehst du mit dem um?
Also, als ich jüngerer Schiedsrichter war, hatte ich die Chance, mal so an einem Kurs von Swiss Olympic teilzunehmen, also, wenn es darum ging, so Schiedsrichter-Persönlichkeitsentwicklung. Und dort habe ich gelernt, dass jeder Fan, jeder Spieler, jeder Schiedsrichter, jeder Coach hat seine Rolle in diesem ganzen Spiel. Und die Rolle des Fans ist, seine Mannschaft mit allen eben zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen. Manchmal gehen sie ein bisschen weit, aber das ist ihre Rolle. Und ohne Fans wäre es so langweilig, das haben wir während Covid gemerkt, das ist für mich fast die schlimmste Zeit gewesen. Und so hat jeder seine Rolle, jeder Coach hat seine Rolle. Auf dem Eis muss er versuchen, seine Mannschaft möglichst unterstützen und alles machen, dass der Schiedsrichter für ihn pfifft in der kritischen Szene. Wir Schiedsrichter versuchen unsere Rolle zu haben, dass wir ein faires, gutes Spiel kriegen. Und so hat jeder seine Rollen und miteinander da zusammen arbeiten.
Also ist eigentlich schon ein Unterschied zwischen Fan und Spieler so im Umgang mit dir? Also auch im Respekt, oder?
Also absolut. Im On-Ice, ja. Da kommen von den Fans manchmal ein paar Sachen, die nicht so angebracht sind, von Spielern zwischen ihnen auch, aber da kann man gerade direkt reden. Aber was ich extrem schätze, ist auch der Kontakt nach dem Match, vor dem Match mit den Fans, ein kurzer Smalltalk. Ich bin auch mal die Chance gehabt, beim EHC Basel, beim Verein, eine kurze Speech machen mit Fragen und Antworten. Und dann merkt man, wenn man mit den Leuten redet, wo dann eben ein bisschen Fragen können stellen, einen Hintergrund, was machst du, wie und so, dass dann der Respekt eben schon da ist, weil man weiss ja, eben ohne Schiedsrichter, no refs, no game.
Mhm. Aber es klingt jetzt relativ easy, oder? Du hast das einfach so akzeptiert, so gelehrt in 30 Jahren Schiri-Karriere. Ich nehme jetzt auch am Anfang, wenn du das erste Mal das ganze Stadion pfifft, dann nimmt es dich schon anders mit.
Ja, das ist schon. Wenn du die Bands erst mal die Wand siehst beim Reinlaufen oder so, dann merkst du schon, wie das Herz anfängt zu poppen, wie der Herzschlag aufgeht, wie die Belastung aufgeht. Aber während dem Match bist du so fokussiert, dann kriegst du es gar nicht mit. Mhm. So. Oftmals ist es anstrengender, wenn es weniger Leute sind. Weil dann siehst du genau, der mit der roten Jacke hat mir jetzt das und das gesagt. Wenn es ein paar Tausend sind, ist es nicht so schlimm. Wenn es vereinzelt ein oder andere, den du kannst identifizieren, ist es noch spezieller. Ich glaube, das ist auch Massimo Busacca mal zum Verhängnis geworden, in einem Göppspiel, weil er genau gewusst hat, welchen es gesehen ist. Und das konnte ich so mitfühlen, wenn du genau weißt, das ist jetzt der das sagt. Und es ist nicht einfach 10'000, die schreien.
Jetzt eben die Week of the Referee, wo an die Ende geht, da geht es ja auch um Respekt gegenüber den Schiris zu lehren. Also müssen eigentlich die Eltern, die Kinder natürlich lehren, von Anfang an, wenn sie irgendwo in Sportstadien reingehen. Aber grundsätzlich, dass man darauf aufmerksam macht, dass man den Respekt aufrecht erhält. Hat das aus deiner Sicht in den letzten Jahren abgenommen? Oder wie nimmst du das wahr?
Ich habe nicht das Gefühl, dass es abgenommen hat. Also ich nehme wahr, dass wir eigentlich sehr grossen Respekt füreinander auf dem Eis haben. Ich glaube auch, die ganze Digitalisierung, Videowürfel und alles, was man hat, zeigt auch, dass wir Schiedsrichter sehr wenig Fehler machen. Das hilft für den gegenseitigen Respekt. Wir können auch gerade, das ist halt im Sport mit dem Video, du hast das direkte Feedback, hast du gut geschafft oder nicht. Und dann kannst du das auch miteinander austauschen und zu den Spielern gehen. Ich gehe oftmals eben im ersten Drittel eine umstrittene Situation, dann schauen wir es in der Pause schnell auf dem Video an, gehe ich raus, gehe zum Spieler, wenn ich recht gehabt habe oder wenn ich nicht recht gehabt habe, ich gehe in beiden Fällen zum Spieler und ich glaube, das sind die Momente, wo dann der gegenseitige Respekt können aufbauen
können. Und was mir jetzt gerade noch so einfällt, du kennst ja die Spieler dann so ein bisschen, es sind ja auch immer wieder ein bisschen die gleichen. Denkst du dann abends so, ah ja, der faked immer ein bisschen oder der fault ja viel mehr wie die anderen und dann du hast wie auch so ein bisschen Hast du ein bisschen Fingerspitzengefühl eigentlich? Oder nicht so? Oder darfst du das gar nicht eigentlich?
Ja, wir nennen das professionell Game Management. Mhm. Also so ein bisschen Vorbereitung, gehst du Spiel, also den Match spricht durch, wer spielt heute, wie sind sie, spielen die Verteidiger, haben sie viel Verletzte? Jetzt gerade beim HC Basel im Moment viel verletzte Verteidiger. Okay, mit welchen spielen sie heute? Dann kennt man eben, wenn man schon länger dabei ist, kennt man die Pappenheimer, die gewisse Tendenzen haben, entweder zu faulen, den Böck einfach wegzuschiessen. Bei den Goalies, wenn sie schnell spielen, wenn sie den Böck lieber blockieren. Das sind so eine Matchvorbereitung, geht man das durch, dass man eben zum Beispiel die ein bisschen theatralisch sind, dann sich darauf einstellen und bei denen halt dann mal mehr schwätzt mit ihnen, dass sie vielleicht das eben nicht machen.
Mega spannend. Also musst du eigentlich alle so ein bisschen, du managest wie so ein bisschen das ganze Spiel dann.
Genau, das ist das eben, das mit dem Game Management. Genau, ja. Also das ist etwas, wo ist, wir sind keine Roboter, wir versuchen ein Spiel zu leiten, fair, und zwar so, wie es die Mannschaften eigentlich wollen. Mhm. Also wir haben unsere Limiten, die wir dann geben können, aber wenn die Mannschaften wollen, mehr Checks machen, dann ist das fein. Und dann gibt es halt Situationen, wo du ein Match hast, wo nie gecheckt wird und dann einer der andere einfach mal umräumt, wo du musst sagen, das war jetzt für diesen Match zu viel gewesen. Oder dann je nach Liga, was du ein bisschen anders machst. Also wenn du die dritte, vierte Liga würdest, schauen im Eishockey, wenn die würden gleich pfeifen wie in der Nazia, dann gäbe es Verletzte, das würde nicht funktionieren.
Sehr spannend, da, wie du verschiedene Linien musst anwenden als Schiedsrichter. Und Joris, auch von mir würde jetzt noch wundern, rund um das Thema herum, eben, wenn wir so ein bisschen sagen, die Schiris haben nicht immer den besten Ruf oder sind nicht die Leute, die am anerkenntesten sind im Sport. Trotzdem, was ist es, was dich jede Woche oder fast tagtäglich motiviert, zu sagen, ich bin von Herzen gern Schiri?
Also für mich ist es wirklich die Leidenschaft zum Sport, die Leidenschaft zum Hockey. Ich habe es leider nicht geschafft als Spieler zum Profi und habe dann aber parallel meine Schiedsrichterkarriere aufbauen und habe gemerkt, hey, das macht Spass. Du kannst hier dabei sein, du bist bei den besten Matchen in der Schweiz dabei und den Ausgleich zum Schaffen einfach zu oben können, die Emotionen rauslassen, den sportlichen Einsatz, Vollgas geben, Spass haben mit den Kollegen auf dem Eis, neben dem Eis, das ist die Motivation. Also eher eine intrinsische.
Wenn du sagst, Kollegen sind ja nicht immer die gleichen, die du zusammen pfiffst. Also hast du es mit allen gut?
Nein, natürlich nicht, aber das ist wie im Büro. Du hast es auch nicht mit allen Kollegen gut, aber du musst mit denen zusammen arbeiten, oder? Und dann kriegst du Aufgebot für den nächsten Monat und dann freust du dich auf 90% von dem Match. Auf 10% denkst du, ja, das müsste jetzt nicht dort und dann sein oder vielleicht der ein oder andere Kollege und dann hast du auch die Kombination zwischen diesen zwei, das wird spannend, aber das sind genau dann die Herausforderungen. Dann weißt du, okay, es ist nicht immer alles läuft rund und dann musst du dich das dementsprechend vorbereiten.
Joris, man will ja immer ein bisschen wissen, was ist das Krasseste, was du erlebt hast, was sind Tops und Flops. Und wegen dem haben wir ein paar Superlative für dich parat, für dich groß und beantworten. Jetzt fangen wir gerade mal an. Was ist der grösste Match, den du jemals gespielt hast?
Ich würde sagen, das war die World Junior, Junior-Weltmeisterschaft, Halbfinale Russland-Schweden in Schweden.
Bist du dementsprechend auch nervöser gewesen?
Ein bisschen.
Und jetzt gerade vom Top zum Flop, was war der schlimmste Match gewesen?
Der schlimmste Match, das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Es gibt ein paar Matches, wo ich negative Erinnerungen habe, einfach wie sie anstrengend gewesen sind. Aber jetzt so, ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich gelernt habe, das habe ich verdrängt.
Also weisst du nicht mehr, könntest du nicht sagen. Nein. Aber sind das denn Matches gewesen, weisst du, wo vielleicht ein Fehlentscheid oder einfach die Stimmung so...
Also wenn ich jetzt sage, vom Spielerischen her habe ich Freiburg Zug mit fast 200 Strafminuten, wo sie vor der ersten Minute bis zur letzten Minute sich haben wollen hauen und prügeln. Sie haben sich schon beim Einspielen schon abgeschossen gegenseitig. Das ist einer, wo man also jetzt als schlimmer Match, aber gleichzeitig als einer meiner besten Erinnerungen ist, weil es halt so ein aufregender, cooler Match war, wo du jetzt noch ein YouTube-Video findest und er ist irgendwie über 10 Jahre her. Also das ist, vielleicht das ist der schlimmste Match.
Das müssen wir dann verlinken, dann können die Leute nachschauen, wenn es noch auf YouTube ist.
Ja, es ist noch auf YouTube, ich habe es letztens gefunden.
Und wer ist der beste Spieler, wo du jemals pfiffen hast?
Ich glaube, da gibt es zwei, die ich habe. Ich hatte Glück gehabt, während der Lockout-Season der Ryan Smith, Captain Canada, Spengler Cup kennenlernen. Und der andere, der mir wirklich in Erinnerung bleibt, ist der Patrick Kane, der dann auch während dem Lockout da war.
Ist man dann auch so ein bisschen ehrfürchtig?
Hey, nein, gar nicht, weil ich wusste, er spielt hier in diesem Matchbezug und dann ist plötzlich, so Biel ist gesehen, dann ist plötzlich einer auf mich zugekommen, der ist ein bisschen kleiner gewesen wie ich und ich bin jetzt mit 1,76 auch nicht der Grösste und hat mir so seinen Helm hingehabt, weil er das Bändel nicht richtig gesehen ist und ich habe gedacht, so das so angelegt, welcher Junior hat jetzt hier seinen Helm nicht richtig gemacht, hat ihm seinen Helm geflickt, was er eigentlich normalerweise nie machen. Dann dreht er sich um, fährt davon und ich schaue es an, nur Kane. Okay.
Okay. Gerade sehr menschlich geworden.
Genau, so. Sehr, sehr empathisch. Dann so, okay, der hat, ja, die haben Probleme wie alle anderen auch.
Sehr cool. Und was ist der weiteste Reiseweg, den du für einen Match gehabt
hast? Vermutlich Abu Dhabi.
Oh, das ist ja wirklich sehr weit.
Spielen Sie auch Eishockey?
In Abu Dhabi spielen Sie Eishockey, ja. Ich habe bei der Linie.
Machen Sie alles.
Also, ich war dort am Asien-Cup. Ich habe dort im Rahmen vom Internationalen Hockeyverband bin ich aufgeboten worden, kurzfristig an Asien-Cup, weil sie noch Schiedsrichter gesucht haben. Da bin ich mit dem Andy Kohler, einem Schweizer Linienrichterkollegen, zusammen Fabio Dabi geflogen und habe dort unter anderem das allererste offizielle Länderspiel von Indien dürfen pfeifen.
Wie war das gewesen?
Also es war sehr, sehr spannend und lustig gewesen. Das sind Indien aus dem Himalaya, also das sind eher so ethnische Tibeter, würde ich jetzt fast sagen. Und die haben immer Open Ice gespielt, auf der offenen Eisfläche, grosse Eisfläche. Die sind das erste Mal in einer Halle gewesen und die haben die Regeln jetzt nicht ganz so kennt. Und die haben einen Coaching-Staff gehabt, der von Amerika, aus dem Development-Programm von der NHL gewesen sind. Und dann hat es eine Offside-Situation gegeben, wo der Spieler nicht realisiert hat, dass er Offside ist. Ich bin dort Linienrichter gewesen in diesem Match, habe Offside angezeigt, bin hinter das Goal gefahren, habe ihn am Leibli gepackt, bin aus dem Drittel rausgefahren, habe das Offside aufgehoben und habe wieder reingeschickt, dass er weiterspielen kann.
Das sind aber mega tolle Erlebnisse.
Das sind super Erlebnisse. Das ist das, was einem bleibt. Das sind die Momente, wo du dann merkst, was eben wieder das, die Motivation, das Feuer, dann, so Erlebnis haben.
Mega toll. Schön. Aber das war nicht der Match, der dann am meisten Strophen ausgesprochen
hat? Nein, dort haben wir fast keine. Also, dort hat es fast keine Strophen gegeben.
Welcher Match wäre das denn? Wo du meistens die Strophe aussprechen
musst? Also eben der, den ich vorher gesagt habe.
Ist das denn der? Das ist,
aber da bin ich Linienrichter gewesen. Okay. Der Match, wo ich am meisten Strophe hatte, ich habe jetzt als Head-Schiedsrichter nicht jetzt irgendeinen Match, wo ich sehr, sehr viel Strophe gab. Meistens sind es die, was Schlägereien gibt. Das gibt dann ganz schnell viele Strophminuten.
Und die Strophe, die du am meisten aussprichst? Also das verdickt, was du am meisten verhängst?
Ich glaube, beistellen. Das ist halt etwas, was schnell mal passiert, auch im Hitze des Gefechts ist das, was am meisten passiert.
Und wir haben es vorher schon vom besten Spieler, den du getroffen hast. Und jetzt wollen wir noch wissen, den besten Schiedsrichter.
Da gibt es, glaube ich, drei, die ich wirklich sehr gerne mit ihnen pfiffen habe. Ich hatte die Chance gehabt, halt in der Schweiz haben wir wirklich zum Teil die weltbesten Schiedsrichter hier gehabt. Das ist sicher einmal der Tobias Wehrli, dann der jetzige Schiedsrichterchef vom Internationalverband, Dani Kurma. Ich glaube, von denen habe ich sehr, sehr viel lernen. Game Management und einfach auch Kommunikation und das Spiel leiten. Und der Markus Winnerborg, der eine Zeit in der Schweiz gepfiffen hat, ist der erste Europäer in der NHL gewesen. Von ihm habe ich Game Management gelernt und zum Teil eben, man muss nicht immer alle Strophen so pfeifen, wie sie im Regelbuch stehen, sondern so, wie es das Spiel braucht.
Ermessen. Ja, sehr spannend. Und jetzt noch zur letzten Frage. Was ist der erste Match, den du gepfiffen hast?
Das weiß ich nicht mehr. Aber es muss gewesen sein, irgendein damals hat Piccolo-Bambini-Turnier etwas gesehen, wo ich, eben, wie gesagt, vor 30 Jahren angefangen habe, um ein Sackgeld zu verdienen, wo ich wahrscheinlich auf dem Eglisee so ein Turnier gepfiffen habe.
Ja, und da wären wir bei dem Themenblock, den wir natürlich sehr spannend finden. Wie wird man überhaupt Schiedsrichter? Du hast es vorher schon mal angetan, und eben, es hat dir nicht ganz gelenkt oder eben Profi hast du nicht können werden als Spieler, aber Spitzenschiedsrichter, Profi-Schiri, nicht ganz Profi, du lebst nicht davon, aber wie bist du überhaupt Schiedsrichter geworden? Du pfiffst seit 1995.
Also ich glaube, ich hatte die Chance, mein Vater war Handball-Schiedsrichter gewesen, Nazia, Spitzenschiedsrichter dort. Dann bin ich als Kind ab und zu mit ihm mitgegangen und habe dort natürlich schon die ganze Schiedsrichterwesen kennengelernt, habe das ein bisschen in den Gen gehabt. Und dann eben ist mit 95 ist dann gesehen, hey, Sackgeld verdienen neben der Schule, neben dem Spielen. Und habe dann dort angefangen, bin relativ schnell, relativ gut geworden und habe dann mit 20 gemerkt, dass Spieler reicht es mir wahrscheinlich eben nicht zum Profi werden. Aber als Schiedsrichter bin ich dann schon bald schon in der ersten Liga gesehen, richtig Sprung, richtig Nazi B, damals hat es geheissen. Und dann war für mich klar, jetzt setze ich die nächsten Jahre voll auf Karte Schiedsrichter.
Und ja, du bist dort als Nachwuchs, als Junge eben zum Schiedsrichterpfeifen gekommen. Jetzt heute ist natürlich die Frage, hat es da genug Nachwuchs? Du hast es schon angesprochen, das ist auch ein Grund von dieser Week of the Referee, dass man da aufmerksam machen will, dass man da ein kleines Problem hat. Du selber bist ja jetzt auch gerade tätig in diesem Bereich, pfeifst jetzt nicht mehr National League, sondern Swiss League, aus verschiedenen Gründen, aber ein Grund ist sicher eben auch, dass du als quasi als Schiri-Ausbildner fungierst.
Ja, so ein bisschen On-Ice-Coach. So. Ja, meine Karriere ist langsam am Ende. Und dann habe ich gesehen, was finde ich für eine Rolle, weil mir macht es trotzdem noch zu viel Spass. Ich will meine Karriere noch nicht gerade beenden. Und dann ist so ein bisschen das Thema gesehen, wir haben ein Nachwuchsproblem. Wir haben vor allem auch in den unteren Ligen ist es ein grosses Thema, dass man zum Teil nicht die Match alle abdecken kann und den Nachwuchs brauchen. Und ich fungiere jetzt so ein bisschen als Ausbildner, eben On-Ice-Coach auf dem Eis, habe jetzt die letzten Wochen und die nächsten Wochen, die anstehen, sehr viele Matches mit Rookies, also mit Leuten, die noch nicht viele Matches gehabt haben, das erste, das zweite Spiel in der Swiss League, wo ich sie halt mit meiner Erfahrung kann mitnehmen kann, weil ihr Rucksack ist noch nicht so gross, dass sie so viel erlebt haben. Und das ist als Schiedsrichter halt sehr wertvoll, wenn man da jemanden auch nebendran hat, der einem kann jetzt mitziehen kann und dann in den kritischen Situationen kann die Ruhe ausstrahlen. Oder eben auch schon die Coaches alle kennt und weiss, wie das ist. Das habe ich auch als junger Schiedsrichter extrem geschätzt. Und da bin ich jetzt sehr happy, dass ich so eine Rolle können finden für mich, für das Schiedsrichterwesen, um da möglichst schnell die Jungen wieder an den Spitzensport anzuführen.
Hast du das Gefühl, man vergisst ein bisschen, dass es mega wichtig ist, dass auch die Schiris gut sind, um den ganzen Sport weiterzubringen?
Ja, das ist das, was manchmal wirklich vergessen geht. Also, eben, der Schiedsrichter ist oftmals das schwächste Glied. Der Sport ist nur so gut wie das schwächste Glied. Und wenn die Schiedsrichter nicht auf dem gleichen Niveau sind wie die besten Spieler, die wir hier in der Schweiz haben, die zu den Weltbesten gehören, die Schweizer Liga ist eine der besten, dann haben wir ein Problem. Und das kann nicht sein. Darum muss man mehr investieren in die Ausbildung, in das Schiedsrichterwesen, dass wir die nächste Generation der Schiedsrichter möglichst schnell auf Weltspitze wieder hinkriegen.
Mhm. Ja, im Fußball, also ich weiss auch vom Fußball, dass jetzt auch mega viel darüber diskutiert wird und dass es ein mega Problem ist, weil einfach es nicht genug professionell ist. Und die Liga an sich ist professionell, aber dann bei den Schiris halt wie noch nicht.
Ja, es gibt so zwei Seiten. Also wir haben in der Schweiz natürlich sehr viel auch Profi-Schiedsrichter, schon seit über 15 Jahren, glaube ich. Weil man halt im Eishockey hat man mehr Match. Das ist dann etwas anderes. Wenn man 3 Match pro Woche hat, dann ist man praktisch schon zum Teil Vollzeit unterwegs mit Vor- und Nachbereitung und Kurs und Zell und jenen auf der National League-Stufe. Weiter unten ist dann einfach eben auch oftmals das Problem von den Rahmenbedingungen. Wir werden pro Match gezahlt. Wenn wir verletzt sind, haben wir kleine, mittlerweile mit über einer Unfallversicherung wieder etwas deckt, aber das ist nie das, was wir eigentlich sonst verdienen. Also kannst du deinen Job nicht reduzieren und dann kannst du dich nicht weiter richtig Professionalität entwickeln. Darum ist es, glaube ich, ganz wichtig, und das ist auch die Week of the Referee, dass wir sagen, wir brauchen bessere Rahmenbedingungen in den Schiedsrichterwesen von den verschiedenen Sportarten.
Sorry.
Ja, gerade bei dir ist es ja auch so, eben, du schaffst Fulltime bei der Baluas in einem guten Job, oder? Das ist dein Hauptverdienst und nebendran bist du eigentlich noch Schiri. Und ein bisschen, also dreimal pro Woche teilweise unterwegs, auswärts noch irgendwo anfahren. Wie machst du das? Kannst du nach dem Match einfach ins Auto oder in den Zug einsteigen und das nächste Meeting vorbereiten? Oder brauchst du dann doch auch Zugfahrt zum Abendfahren und zum den Match für dich noch analysieren?
Also für mich ist immer gesehen, die Zeit im Eishockey, wenn neben dem Arbeiten, und ich arbeite Vollzeit mit einem intensiven Beruf im Moment sowieso, ist die Zeit, die ich brauche, um den Ausgleich zu finden. Wenn ich ins Stadion einlaufe, dann kann ich abstellen, dann ist alles, und das habe ich müssen lernen, ist alles vom Job weg, bis nach dem Match. Und dann nach dem Match bist du meistens müde und dann sitzt du oftmals im Zug, meistens mit dem Auto und fährst dann wieder oben runter. Aber der Ausgleich, also ich würde die Leistung weder im Hockey noch im Job gleich so bringen können, wenn ich das eine oder andere nicht so hätte.
Aber da sind wir natürlich auch bei dem Thema, wie intensiv das ist, damit du kannst mithalten mit den Spielern. Das ist einerseits eben von der Ausbildung her, gute Ausbildung, Bedingungen haben, aber auch fit sein selber. Wie machst du das, dass du da der beste Schlittschuhläufer auf dem Eis bist vielleicht und am besten kannst du rückwärts fahren vor allem und noch ohne Stock, oder?
Also mein Ziel ist immer der schnellste Schiedsrichter zu sein bei den Eistests. Da bin ich immer relativ gut gewesen. Ich habe immer relativ gute Konditionstests können abliefern. Wir haben seit ein paar Jahren das Glück, wir haben mit Lien einen super Athletik-Coach, der uns Off-Ice coacht. Mit den neuen Möglichkeiten, wir müssen dezentral trainieren. Sie hat jetzt eine App, wo sie mir Woche für Woche das Trainingsprogramm macht. Weil ja, wenn wir miet werden auf Mies, dann machen wir Fehler. Das kennen wir alle. Wenn man miet ist, performt man nicht mehr gleich. Und also wir müssen so fit sein, dass wir eigentlich nie miet werden. Und wir sind doch eben 60 Minuten auf dem Eis. Wenn der Match intensiv ist, ist auch in den Unterbrechungen intensiv, weil dann hast du Kommunikation, dann bist du auch auf 180 oben. Von dem her ist es ist die physische Fitness ist die Basis, um überhaupt die Performance auf dem Eis zu bringen.
Und du läufst eigentlich schon spürst ein paar Kilometer ab auf dem Feld, wahrscheinlich mehr als die Spieler selber.
Absolut, also die letzten, wir haben vor Jahren jetzt mal so eine Erhebung gegeben, das macht, glaube ich, ein Head, macht so zwischen 8 bis 10 Kilometer, Head-Schiedsrichter, Referee, Spieler 3 bis 5, je nach 4 bis 5, aber natürlich ganz eine andere Intensität, der Spieler macht 30, 40 Sekunden Shifts, Vollgas, Sprint im anaeroben Bereich, wir machen 60 Minuten eher Grundlagenausdauer in einem hohen Level, Cardio-Training, wenn man so will. Aber vor allem hat man dann auch gemerkt, dass der Durchschnittspuls von einem Schiedsrichter über 2 Stunden ist dann bei 70-80% von der maximalen Herzfrequenz. Und das ist natürlich dann schon noch eine hohe Zahl.
Sehr. Und bei den Linienrichtern? Das ist ja noch ein bisschen...
Die Linienrichter, Linesperson, die sind im Sprintmodus auch ein bisschen unterwegs. Die sind in den Unterbrüchen vor allem, wenn sie müssen schauen, dass die Spieler kein Seich machen. Und es sind dort, bewegen sich weniger. Die machen, ich glaube, 4-5 Kilometer auch ähnlich wie die Spieler.
Okay. Was bist du lieber?
Also jetzt bin ich natürlich lieber Referee. Ich war lange Linienrichter gewesen. Ich habe das sehr genossen. Ist dann quasi die Ausbildung, viel Top-Schiedsrichter sind vorher auf der Linie gesehen als Linesperson. Das ist so der Weg, den man hat, wo man dann natürlich den ganzen Rucksack schon hat. Ihr kennt alle Stadien, kennt Spieler. Ich profitiere jetzt extrem von dem. Ich kenne mittlerweile fast die meisten Coaches oder viele Coaches als Spieler. Wenn du ein bisschen länger dabei bist, dann weisst du auch so ein bisschen, wer welchen Charakter hat und das hilft natürlich dann auch. Aber ja, ich bin jetzt ganz klar lieber Schiedsrichter.
Also das ist Podcast-Folge vom Podcast Basel ist Sport. Wir haben hier immer wieder Sportlerinnen und Sportler zu Gast. Heute für einmal eben einen Schiedsrichter. Bei der letzten Folge haben wir aber einen Kanut hier gehabt.
Also ich bin auch Sportler, gell?
Stimmt, eben, genau.
Also.
Stimmt, du bist auch Sportler. Wir haben es ja gerade gehört. Leck, jetzt hast du mich gerade verwünscht. Hey. Sehr gut. Wir haben vielleicht noch Gelegenheit, über das zu reden, genau. Das kommt, glaube ich, noch später, genau in unserem Fragenkatalog, wie die eben auch sollen, unterstützt werden als Sportler. Aber zuerst haben wir die Frage von unserem letzten Gast, von Jan Rohr. Kajak gross macht er, ist auf dem Weg an die Olympischen Spiele und er hat eine Frage für dich vorbereitet, Joris.
Hallo Joris, du bist Jan. Und mir wird extrem wundern, wie du es schaffst, eine Beziehung und Vertrauen zu den Spielern aufzubauen, obwohl du gleichzeitig Autorität ausüben auf dem Spielfeld.
Hallo Jan, ja, das ist eine ganz gute Frage. Das ist, ich glaube, eine der wichtigsten Grundlagen, dass man miteinander gut arbeiten kann. Mein Approach ist, wenn ich das mache, ist mit Authentizität, mit Ehrlichkeit, mit Transparenz. Zugestehen, wenn man mal etwas falsch gemacht hat, mit den Spielern schwätzen. Das ist auch so, mit den Coaches nach dem Match Sachen anschauen. Und ich glaube, vor allem erarbeitet man sich das neben dem Eis oder eben in den Unterbrüchen, in der Pause, wenn man miteinander kommuniziert, wenn man sich mal irgendwie per Zufall nebeneinander trifft, sei das irgendwo in einem Restaurant per Zufall oder irgend so etwas und dann kann kurz miteinander schwätzen, wenn man dann merkt, gegenseitig, wie man. Das sind auch nur Menschen.
Also viel gehört von Joris Müller jetzt natürlich schon in den letzten Minuten, aber wir wollen auch so lieb sein mit dir und nicht nur Fragen stellen, sondern wir dir auch das Mikrofon einfach aufmachen und sagen, sag, was du willst zu dem Thema Schiedsrichter, Spitzenschiedsrichter, Schweizer Eishockey.
Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass die Rahmenbedingungen für die Schiedsrichter verbessert werden, dass man ein Fundament gebaut, wo das Schiedsrichterwesen sich in allen Sportarten kann entwickeln kann. Wir sind zum Beispiel nicht anerkannt von Swiss Olympic. Hat uns während Covid sehr viel Problem gesorgt. Eben, wir sehen uns als Sportler, als Spitzensportler. Wenn wir anerkannt werden, auch als das, dann haben wir auch mehr Möglichkeiten. Es ist nicht, dass wir mehr Geld brauchen per se, sondern dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass wir unseren Sport, unser Hobby, unsere Leidenschaft können ausüben und auch ehemalige Spieler oder junge potenzielle Schiedsrichter können sagen, hey, du hast einen Vorteil, wenn du Schiedsrichter bist, die Rahmenbedingungen stimmen, ich kann meinen Job nebenan machen oder ich kann meinen Job reduzieren und ich habe weniger Risiken mit dem.
Eben, das anspricht noch als Nachfrage. Ich nehme an, die Arbeitgeber wird dir irgendwo entgegen müssen kommen, oder?
Also es braucht sehr, sehr viel Flexibilität. Ich habe am Anfangszeiten, als ich angefangen habe, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre bei der Baloise, habe ich 90% einmal geschafft mit flexiblen Ferientagen. Das hat mir gerade für die internationalen Turniere und so sehr geholfen, weil ich brauche nicht jede Woche einen Tag frei, sondern ich brauche alle paar Wochen einmal eine Woche. Und das braucht also einen flexiblen Arbeitgeber. Gleichzeitig eben haben wir jetzt einen Arbeitsvertrag. Das heisst, es muss auch quasi freigegeben werden. Dass du darfst einen Nebenerwerb noch haben, das ist nicht immer möglich. Und wir haben ein paar Schiedsrichter, Top-Schiedsrichter verloren, weil sie es mit ihrer beruflichen Situation nicht haben können vereinbaren. Und darum ist eben, dass die Rahmenbedingungen besser werden, dass man das nebeneinander machen kann. Das ist essentiell.
Gibt es da irgendetwas, wo du konkret sagst, also Rahmenbedingungen ist jetzt ein grosses Wort, aber was müsste da geändert werden? Welche Bedingungen, welche Rahmen? Also du sagst, es liegt nicht allein am Geld.
Ich glaube einfach, auch das merken wir auch bei uns, einfach so die kleinen Sachen, dass man nicht für alles muss kämpfen, dass man einsteht. Und das hat jetzt bei uns mit der neuen Vierung im Schiedsrichterwesen einen ersten Schritt gemacht. Da haben wir in den letzten Jahren haben wir recht gekämpft, weil wir immer so das Gefühl hatten, die Schiedsrichtervierung steht bei den Clubs und nicht für uns ein. Und dass wir da wirklich die Probleme, die wir haben, können angehen und da eben die nicht immer diskutiert wird, dass es zu viel ist, wieso kriegen wir auch die bisschen, wie die Spieler in der Garderobe oder so. Ich sage, hey, das ist doch einfach normal. Es muss nicht, wenn der eine Club sich beim anderen beschwert, dass sie zu viel für die Schiedsrichter machen, sind wir auf einem falschen Weg.
Okay, das ist sicher ein konkretes Beispiel. Was ist das mit den Tierchen?
Ja, also in der Swiss League, in der National League sowieso, die Mannschaften nehmen zum Beispiel oftmals gar keine Tierchen mit zum Duschen, sondern die Hauptmannschaft stellt für alle. Das kriegen wir Schiedsrichter auch. Und dann haben wir in der Swiss League, jetzt in den letzten Jahren, haben das Mannschaften auch angefangen und gesagt, hey, wir hätten das auch gern. Und dann die einen, überhaupt kein Problem, und bei den anderen, ja, ist nicht möglich und so. Und dann hat der EHC Olten einen super Betreuer gehabt, der sich auch sehr für uns Schiedsrichter eingesetzt hat und geschaut hat. Dort haben wir wirklich eine Top-Betreuung gehabt vom Jan dort. Und dann hat sich wirklich an einer Ligaversammlung hat sich ein anderer Club beschwert, dass Olten würde zu viel machen für die Schiedsrichter. Und dann haben wir gesagt, das kann doch nicht sein, nur weil er uns Kaffeemaschinen und
Iso-Standard.
Also einfach wirklich super, also wirklich
also top. Die anderen Betreuung. Haben gemeint, sie wollen euch kaufen quasi.
Also das hätte mir so ein bisschen bei uns rübergekommen, oder? Und das hat mich dann schon ein bisschen aufgeregt.
Also natürlich, das ist ja, also ich meine, ihr seid genauso dort und segelt genauso um. Und es ist ja nicht ein Spiel zwischen zwei Parteien, es sind ja drei, sonst geht das ganze Spiel gar nicht.
Ja, oder bei den Junioren, bei der U21 Elite, dort ist im Reglement, dass sie uns nach dem Match eine kleine Verpflegung geben müssen, ein Sandwich. Und dann sage ich seit Jahren, aber die Gastmannschaft hat immer hat Menü dabei, die könnten uns doch einfach eine Portion vom Essen geben. Und das ist seit Jahren eine riesige Diskussion und wahrscheinlich wäre es für alle einfacher, aber irgendeine Verbandsstrukturen sind so kleine Sachen umzuändern, manchmal sehr, sehr herausfordernd.
Mhm. Das braucht auch mega viel Energie und Kraft und nervt doch einfach nur.
Genau, also ich bin lange Präsident von der Schiedsrichtervereinigung und wir dann die Themen eben haben wollen angehen. Aber das braucht zum Teil wirklich so Sachen.
Also
so
das ist Gewerkschaft quasi, die Vereinigung, so ein bisschen, wo einsteht für...
Oder Gleichberechtigung.
Ja, wir sehen uns nicht als Gewerkschaft, aber ja, wir haben halt immer wieder das Problem, ein Schiedsrichter ist, Performance ist subjektiv. Man kann nicht eins zu eins sagen, wer ist gut und dann hat es in der Vergangenheit oftmals halt Situationen gegeben, wo wenn man... zu viel Kritik gegeben hat, dass nicht so gut angekommen ist. Aber das kennen wir auch aus jedem anderen Job natürlich.
Joris, jetzt hast du schon viele Anekdoten erzählt heute, aber wenn du 30 Jahre Schiri bist, Dann habe ich das Gefühl, die Rucksack, den du da mitgebracht hast, ist noch voller mit ganz vielen Anekdoten. Hast du irgendeine Anekdote noch, wo du sagst, das ist die und die erzähle ich euch jetzt?
Also, mir kommen hier zwei in den Sinn. Die meisten kennen den Arno Del Curto noch, langjähriger Coach von Davos. Ich habe einen Match gepfiffen. Nach der ersten Minute bin ich Linienrichter gewesen. Nach der ersten Minute dort hat man noch den Center weggeschickt, wenn er etwas falsch gemacht hat. Hat der Center vom ZSC, es ist Davos ZSC gewesen, also von der gegnerischen Mannschaft weggeschickt. Dann hat haben sie das Pulli verloren, haben ein Goal gekriegt, Davos. Und dann bin ich vor der Bande gestanden und der Arno ist ein sehr emotionaler Mensch, wie wir die meisten wissen. Hat er mich von hinten gepackt, hat mich geschüttelt und gesagt, wegen dir haben wir den Match verloren, wegen dir haben wir den Match verloren. Und ich schaue so auf die Match und es ist noch eine Minute gespielt, sie sind 1-0 hinten und habe gedacht, also, aber Arno, es geht jetzt noch 59 Minuten. Und die ganze Mannschaft hat so konsterniert geschaut und weil ich halt den Arno schon kennt, ist jetzt das nicht ein Problem gewesen, dass er mich da gepackt hat, aber doch ist doch etwas gesehen, wo man geblieben ist, so nach einer Minute, obwohl ich ja eigentlich die andere Mannschaft bestraft habe. Der Chris McSorley, kennen auch alle, jetzt Coach wieder beim HC Sier, ist, muss man sagen, ist immer noch ein von den grössten Supporter der Schiedsrichter. Dass jeder, der nur von aussen drauf schaut, denkt sich, warum was? Das ist doch der, wo die Schiedsrichter die meisten Probleme haben mit ihm. Aber er hat zwei Seiten. Die eine ist auf dem Eis, dort macht er alles und das ist sehr anstrengend als Schiedsrichter, das fordert viel. Aber neben mir unterstützt er, wo er kann. Und eines Tages am Spengler Cup im Eisdom, im VIP, sind wir dort gestanden. Dann ist Chris gekommen und hat uns gesehen und ist uns freudestrahlend begrüßen. Hallo, ciao und so, wie geht es euch? Und mit meinem Kollegen dort, mit Nicola Fluri dort gestanden. Und so, hey, nehmt ihr auch ein Bier? Ich gebe euch einen aus und so. Ich gehe Bier holen. Und dann ist eine Reporterin vom Blick nebenan gestanden, hat uns so angeschaut und dann so, ihr redet mit dem Chris McSorley. Und das ist für mich so gesehen, ja, also schon Freundschaft ist falsch, aber und dann habe ich gedacht, ja, also wenn selbst die Eishockey-Reporter vom Blick das nicht wissen, wie das genau zum Teil hinter den Kulissen abgeht, dann haben wir schon noch ein bisschen Klärungsbedarf manchmal.
Also haben wir das doch erklärt, da wissen wir es auch, wenn man den Podcast gelost hat. Hey, Joris, wir hören dir sehr gerne zu und du tönst auch sehr gut, muss ich sagen. Du bist nicht irgendwie heiser, wie du angekündigt hast, wo wir hier abgemacht haben, um den Podcast aufzunehmen. Du hast gesagt, ich muss dann schauen, wie gut ich reden kann, weil die intensiven Hockey-Monate mit trockener Luft und so, die schlagen auf die Stimmbänder, oder wie, wenn du da so viel auf dem Eis bist und pfiffst?
Ja, ich bin einer, der viel schwätzt, viel kommuniziert. Und wenn du ein bisschen angeschlagen bist, für uns ist so der Oktober die intensivste Zeit, weil du bist seit dem August eigentlich ohne Pause wirklich unterwegs. Und im November ist dann die erste Nationalmannschaftspause, darum sind die letzten zwei Wochen im Oktober sind die, wo so dort, wo die Leute am meisten krank sind, Verletzungen sich einfangen, weil einfach die Belastung so hoch ist. Und wenn dann irgendwie noch ein bisschen angeschlagen, das Kratzen im Hals und dann zu Abend noch einen intensiven Match gehst, wo du viel geschwätzt hast, dann ist am nächsten Tag dann als die Stimme ein bisschen angeschlagen.
Bist du denn ein bisschen ruhiger im Büro?
Ja, ich glaube schon. Also auf jeden Fall bin ich ruhiger im Büro, als vom Eis.
Das hoffe ich.
Okay. Nein, ist gut. Hey, allzu lange wollen wir auch nicht mehr, dass du noch hier musst reden im Podcast. Aber wir wollen noch auf einen letzten Themenblock zu reden kommen. Auf einen, der dich geprägt hat in deiner Schiri-Karriere. Du bist zwei Jahre ausgefallen als Schiedsrichter, weil der Spieler abgeschossen hat mit dem Puck an den Kopf. Erzähl mal, was ist passiert?
Ja, das ist vor 3 Jahre gesehen, gute 3 Jahre, bin ich eins der ersten Vorbereitungsspiele von der Saison, bin ich im Ecken gestanden, eigentlich dort, wo ich sollte stehen und immer stand, dann ist ein Spieler hinter dem Goal durchgerannt, auf mich zu und ist in Unterzahl gesehen und er ist gleichzeitig von mehreren Spielern haben Druck auf ihn ausgeübt, er hat die Spieler gesehen und hat gesagt, jetzt muss ich den Böck weghauen und hat ihn dann aus relativ kurzer Distanz unglücklich mir direkt ins Gesicht geschossen.
Boah.
Und das hat dann zu einer Hirnerschütterung geführt, die mich dann ein bisschen länger aus dem Gefecht gesetzt hat, als ich am Anfang erwartet und gehofft habe.
Weißt du das noch? Also weißt du, kannst du...
Ja, ich bin, also es ist, ich bin dann im Concussion-Zentrum bei der Schultestklinik gesehen und dort ist so gesehen, es ist so eine mittlere Hirnerschütterung, die zum Teil dann eben länger geht. Ich bin nie bewusstlos gewesen.
Aber bist nicht Knockout?
Ich bin nicht Knockout, also ich kann mich noch an eigentlich alles erinnern. Das ist vielleicht eben auch das Problem, warum es dann so lange gegangen ist, weil mein Körper nicht so heftig reagiert hat, um sich zu schützen. Es war immer alles ein bisschen möglich gewesen, einfach nie. Ich musste nie in einem dunklen Raum oder so sein. Ich hatte mehr mit Schwindelproblemen gehabt, nicht mehr scharf gesehen und so. Und hatte dann eigentlich das Ziel gehabt, 2-3 Wochen später pfiff ich wieder. Mhm. Weil ich glaube, als Schiedsrichter und als Sportler, das Verarbeiten geht am einfachsten, wenn du gerade wieder reingehst. Also das ist meine Erfahrung, einfach ohne dass du dir zu lange Gedanken machst. Und dann bin ich ja fast 2 Jahre habe ich nicht mehr pfiffen. Und dann der Wiedereinstieg ist dann am Anfang schon noch anstrengend gewesen, einfach weil dann ist so viel Eindrück und alles.
Überfordernd irgendwie dann auch.
Überfordernd, ja. Und dann habe ich nach dem ersten Spiel bin ich eigentlich wieder eine Woche wieder rausgefallen fast. Und dann ist die Entspannungserschöpfung gekommen, wenn ich dann gelernt habe. Weil dann ist der Körper wieder los. Jetzt hast du es geschafft, jetzt ist die Entspannung da.
Aber was ist nicht genau der Grund gewesen, dass du 2 Jahre nicht hast können? Also, das ist ja extrem lang.
Ja, ich habe körperlich, ich habe wirklich Jahre, also die Zeit habe ich dann 20 bis 40, 50, 60 Prozent geschafft. Ich habe nicht mehr können arbeiten. Ich habe die Energie nicht gehabt. Ich habe nicht mehr scharf gesehen. Sobald ich mich schnell dreht habe, ist mir schwindelig geworden. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn du Spitzensport machen willst. Dort musst du topfit sein, dann musst das ganze vestibuläre System, dann musst du gut sehen, weil ich habe dann eben nicht mehr scharf gesehen. Und wenn du nicht mehr scharf gesehen so als Schiedsrichter, ja, es riefen genug Zuschauer, dass du eine Brille haben. Dann musst du ihnen wieder einen Grund geben, wieso sie wirklich bräuchte.
Und was hast du gemacht, damit es wieder gut gekommen ist? Von selber? Oder hast du irgendwie Unterstützung gehabt auch vom Schweizer Eishockey-Verband, von der Schiedsrichter, vom Schiedsrichterwesen, der dich da unterstützt hat in dem Sinn? Weil du hast ja bei der Ausübung von deinem, ja gut, es ist jetzt ein Hobby, es ist nicht der Beruf in dem Sinn, ja.
Also durch das ich einen Arbeitsvertrag habe, ist mein Beruf, okay, ja. Ich habe vorher schon erwähnt, Athletikcoach Lien, mit ihr habe ich sehr viel. Wir haben auch einen Teamarzt, wo mir jetzt der eine oder andere können helfen, dass ich zu den guten Ärzten kann, schnelle Betreuung habe. Und denen ist relativ schnell gewesen. Neurologen reden nicht so wie ich als Sportler von Tag und Woche, sondern die reden von Jahren, Monaten und Jahren. Und das hat einfach Zeit gebraucht. Und ja, als ungeduldiger Sportler ist das nicht immer so einfach.
Ja, aber das war ja ein Schock gewesen, wahrscheinlich, wo du gesagt hast, am Anfang hast du gedacht, 1-2 Wochen und dann komme ich wieder und dann haben die vielleicht irgendwie gesagt, ja, das kommt vielleicht gar nie mehr ganz gut oder keine Ahnung.
Für mich war es so, dass Basel ist dort wieder in die Swiss League aufgestiegen. Ich habe lustigerweise meine ganze Karriere bin ich nie in der gleichen Liga gesehen wie der EHC Basel. Durch das war das Thema Basel-Pfeifen gar nicht ein Thema gewesen. Ich bin aufgekommen, wo sie weiter unten gewesen sind, dann sind sie aufgekommen, dann bin ich als Linienrichter wieder runter, dann sind sie in der Nazi A gewesen. Und dann war es so gewesen, die erste Saison wieder Basel, hatte das Aufgebot gehabt für das erste Derby Basel-Olten. Und ja, das hat mich so gefreut drauf, das ist so, endlich mal ein Heimspiel. Weil als Schiedsrichter ist ja nie ein Heimspiel. Und Basel ist halt doch noch mit die Kunst, die ich selber spiele, kenne ich so ein bisschen, und habe mich gefreut drauf. Ja, und dann ist das nicht gekommen und das hat dann eben die Verarbeitung, dass du das nicht machen kannst und alles, ist dann schon nicht so einfach gewesen.
Dann schließe ich hier noch an mit einer Frage von heute. Eben, du hast uns gesagt, du hast heute auch noch leichte Folgen von dem Unfall. Also nicht, dass es jetzt verhindern würde, dass du auf dem Eis stehst oder nicht mehr arbeiten kannst, aber ja.
Ja, ich merke jetzt, also ein Tinnitus. Mittlerweile schwerer Tinnitus, der hindert jetzt nicht am Sport machen. Manchmal, wenn ich am Abend, wenn ich sehr viel gemacht habe, sehe ich manchmal nicht mehr so ganz scharf noch, wenn ich heimgehe oder so, das merke ich. Sobald ich Sport mache, geht es weg. Das ist das, was ich immer gemerkt habe. Das ist noch spannend, mit der Durchblutung, die angeregt wird, geht es mir immer besser. Das hat mir natürlich auch dann geholfen, um wieder schnell zurück in den Sport zu kommen. Aber von dem her, ich merke jetzt nichts mehr, was mich im Sport oder im täglichen Leben behindern würde, aber ich bin noch in Behandlung, die letzten kleinen Prozentsätze auch noch wegkriegen, hoffentlich.
Aber in der Öffentlichkeit ist dir das nicht gross bekannt worden, dass da ein Schiedsrichter eine schwere Verletzung hat, weil es ist ja nur ein Vorbereitungsspiel in dem Sinne gewesen. Ich glaube, wenn jetzt ein Spieler so etwas würde erleben, würde das medial wahrscheinlich ziemlich ausgeschlachtet.
Nein, ich glaube, also Spieler, Man heisst, er ist verletzt, fällt die Saison aus.
Ja, aber wenn er vor zwei Jahren, weil er einen ins Gesicht bekommen hat, dann würde wahrscheinlich eine Diskussion lostreten, ob man dort den Helm anpassen muss oder etwas. Also ist das quasi einfach auch normal, dass ein Schiedsrichter auch so lange ausfällt?
Gibt es weniger? Also Schiedsrichter haben weniger Unfälle, aber haben auch. Aber ich glaube, die Diskussion eben, die ist überall ein bisschen. Mehr Schutzausrüstung, man hat Banden verändert, dass die eben flexibel sind, dass man reingeht. Jetzt seit einiger Zeit ist ja der Halsschutz obligatorisch wegen der Schnittverletzungen. Bei mir ist so, eben, mein Schiedsrichter pfeifen mit Halbvisier, Gesichtsschutz, wie die Spieler auch. Dann war bei mir mal, kann ich jetzt mit Gitter pfeifen? Bis ich dann mal relativ schnell natürlich realisiert habe, ja, mit der Pfeife kannst du nicht mehr pfeifen, geht nicht. Dann war es, ja, es gab so elektronische Pfeife. Hat man während Covid mal angefangen zu diskutieren, weil man gesagt hat, wir müssen ja mit Maske pfeifen, okay. Oder? Dann hat man das wollen, dann geht es ja auch nicht mehr. Oder eben, ja, das Ganze, was rauskommt beim Pfeifen. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, nein, das geht nicht, weil ich habe über die Jahre doch eben schon länger Schiedsrichter, habe so viele Automatismen antrainiert und ich habe einen Automatismus, wenn ich eine Situation judge oder eine Strophe, dann nehme ich die Hand auf, nehme die Pfeife zum Maul und dann warte ich noch einen Moment. Und wenn ich eine elektrische habe, wenn ich gerade drauf drücke, dann geht es schnell und dann passieren Fehler. Und dann ist für mich eigentlich klar gewesen, nein, ich gehe einfach wieder zurück. Es gibt auch keinen Schiedsrichter, der mit Gitter pfifft. Also, das wäre auch noch speziell gewesen.
Wärst du der Erste
gewesen? Wäre der Erste gewesen. Aber die Diskussion, Spieler mit Gitter, die gibt es zum Beispiel, die wird immer wieder
aufkommen. Das schon. Mhm. Hey, Joris, wir kommen langsam zum Schluss. Mega spannend, was du da alles erzählt hast. Und wir wissen natürlich auch von dir, du spielst selber immer noch Eishockey und gehst vielleicht auch Eishockey schauen. Also wichtig, dass du immer noch ein bisschen drinnen bleibst, natürlich auch die Optik vom Spieler hast, Freundschaftsmatch machst. Aber wenn du ein Match schaust, einfach so zum Spass, kannst du noch einen Match geniessen? Oder gibt es das gar nicht, dass du noch einen Match einfach so schaust?
Es ist noch schwierig, einfach so einen Match zu schauen. Ja, weil du siehst halt immer, meistens kenne ich die Leute, die Schiedsrichter auf dem Eis. Ich bin jetzt auch mit meiner Plauschmannschaft, mit der Dibi Dabi Stairs, sind wir in Prag gewesen. Da sind wir den Match schauen, haben eigentlich noch den Jaromir Jagr noch mal schauen. Ich hatte das Glück, ich habe mal pfiffen vor Jahren in einem Freundschaftsspiel, wo sie im Trainingslager gewesen in der Schweiz. Und dann schaust du halt schon immer mit einem Auge auf die Schiedsrichter. Aber gleichzeitig freust du dich über die guten, schönen Situationen, über tolle Checks und so. Das war halt, was das Eishockey ausmacht.
Ja, und jetzt ist ja auch bald noch die WM in der Schweiz, 2026. Gehst du schauen?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das überlasse ich denen, wo die grossen Fans sind. Denn wenn es mal in der Schweiz ist, kann so viele Hockey-Match schauen. Ja, wenn, dann würde ich es vielleicht wieder mal WM wieder mal verbinden mit einer Reise noch immer hin, was noch mit den Kollegen ist. Aber in der Schweiz jetzt, glaube ich, überlasse ich das den anderen.
Ist nicht dann irgendwie speziell auch, dass sie daheim so können schauen können? Oder lieber eine Reise.
Lieber eine Reise. Ich sehe so viel Hockey, von dem her, das ist gut.
Du bist so drinnen eigentlich. Ja.
Und dann ist halt, es ist Ende Saison. Mhm. Unsere Saison ist März, April fertig. Und dann im Mai ist dann noch die WM oftmals. Das heisst, es ist auch die Zeit, wo du eigentlich in die Ferien gehst oder unterwegs bist. Und dann muss man irgendwann, das ist auch schön im Hockey mit der Sommerpause, wo du wirklich komplett kannst abschalten. Und dann liegen wieder andere Sachen im Fokus.
Hey, dann bedanken wir uns recht herzlich für deine Anekdoten, für deine Ausführungen und auch für deine Hinweise, versteckte Hinweise, dass es eben besseren Nachwuchs, noch mehr Nachwuchs bräuchte, wo so ein bisschen die Problemzonen auch liegen im Schiri-Wesen, im Schweizer Eishockey. Merci, bist du da gewesen. Aber eine Frage haben wir natürlich noch zum Schluss und die hat wie immer Ciena.
Genau, ich stelle wie immer die Abschlussfrage und die ist, welche Sportart wäre absolut gar nicht für dich?
Welche Sportart? Ich würde hier sagen, die rhythmische Sportgymnastik. Wir haben vor Jahren sind wir regelmässig zu Macklingen im Training gesehen und die haben dann ab und zu neben uns trainiert. Und wir haben natürlich nichts Besseres zu tun, als versuchen, das auch nachzumachen. Und haben dann müssen feststellen, dass wir weder körperlich noch sonst irgendwie in der Lage sind, nur annähernd da die Beine so zu bewegen und haben uns halb verletzt bei diesen Sachen und haben gesagt, also das kommt nie in Frage.
Das finde ich nachvollziehbar. Danke vielmals, dass du da gewesen bist. Ich habe es mega spannend gefunden und ich sehe jetzt, glaube ich, auch die Schiris mit ein bisschen anderen Augen, viel mehr als Sportler und Sportlerinnen, als nur als Schiris. Ich habe es richtig spannend gefunden und auch mit dem ganzen Zeug, das du über das Management erzählt hast, dass man ja eigentlich das Spiel leitet und sehr, sehr spannend gewesen. Danke vielmals, bist du da gewesen.
Besten Dank, dass ich noch da war und denke daran, no refs, no game.
Der Podcast von der Stiftung Basel ist Sport, präsentiert von der Basler Kantonalbank und der Mobiliar sowie von weiteren Gönner und Sponsoren.